ARD.
Hallo zusammen, ich bin Maike Nielsen. Willkommen zum Wochenstart. Und wenn ihr heute das Gefühl hattet, Mensch, da war ja ordentlich was los in Hamburg, großer Andrang vom Rathaus und in der Handelskammer, dann liegt das daran, dass die Nachhaltigkeitskonferenz heute gestartet ist. Mit 1600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus aller Welt. Bundeskanzler Olaf Scholz war auch da und erklang hoffnungsfroh, die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Aber der Erfolg, meinte er, ist auch an Bedingungen geknüpft.
Nur mit mehr Zusammenarbeit werden wir unsere Aufholjagd erfolgreich schaffen können. Die Nachhaltigkeitsziele doch noch erreichen.
Erste ganz konkrete Vereinbarungen wurden heute schon getroffen, über die reden wir gleich. Dann hat ja heute vor genau einem Jahr die Terrororganisation Hamas Israel angegriffen und seitdem kocht der Hass gegen Jüdinnen und Juden und auch gegen Menschen muslimischen Glaubens hier in Hamburg. Was jetzt geschehen muss, um die Eskalation im Nahen Osten zu verhindern, darüber reden wir mit einem Hamburger Experten, der auch die Bundesregierung berät. Wir haben heute Montag, den 7. Oktober.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Internationale Konferenzgäste, die gibt's ja in unserer Stadt öfter mal. Und diese Konferenz aber, die heute im Rathaus und in der Handelskammer gestartet ist, die ist schon was Besonderes. Denn hier wollen gut 1600 Verantwortliche aus aller Welt darüber reden, wie sie die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen doch noch verwirklichen können. Frauke Reinig ist dabei. Wie muss ich mir das vorstellen, Frauke? Sitzen die da an langen Tischen und verhandeln?
Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, das wird hier ganz, ganz wild sich gemischt und es gibt ganz viele kleine Räume, wo sich die Menschen halt treffen können und die Möglichkeit haben, sich auszutauschen und auch vertrauliche Hintergrundgespräche zu führen. Und du hast es gerade schon angesprochen, 1600 Menschen sind hier gekommen. Ursprünglich war das mal für so 800 angedacht. Also es war auch einfach eine Riesenresonanz und es sind sehr, sehr viele Vertreter hier auch aus dem globalen Süden, also aus Afrika und den Karibikländern.
Und da vor allem Politiker oder Menschen, die versuchen, die Wirtschaft umweltfreundlicher zu gestalten?
Sowohl als auch. Also sehr hochrangige Politiker sind auch hier. Zum Beispiel der Präsident von Namibia oder die Premierministerin von Barbados. Aber eben auch ganz viele Wirtschaftsvertreter und Vertreterinnen. Also das ist wirklich sehr, sehr wild durchmischt.
Ich muss jetzt nochmal nachfragen. Es gibt doch schon so viele Konferenzen, die sich mit Klimawandel und Nachhaltigkeit beschäftigen. Inwiefern ist die heutige Konferenz denn anders?
Ja, natürlich gibt es viele Konferenzen und es gibt dann ja auch oft Vereinbarungen, aber eben dieser Modus, dass alle Player hier zusammengebracht werden, das soll eben einen Unterschied machen, das sagt auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher.
Wir brauchen einen Weg, um es auch in die Realität umzusetzen. Wir brauchen praktische Projekte und genau dafür ist diese Konferenz entworfen, dass Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft zusammenkommen und sagen, dieses Ziel verfolgen wir jetzt und zwar nicht nur während der Konferenz, sondern auch in den Zwischenzeiträumen.
Und das hört man hier immer wieder. Also wir müssen ins Machen kommen.
Und wie soll dieses Machen konkret aussehen?
Naja, das soll eben auch in einem Zeitraum passieren bis zur nächsten Konferenz. Also hier sollen die Impulse gegeben werden, damit die Menschen dann ins Tun kommen und eben ihre Ideen und ihre neuen Partnerschaften umsetzen können. Es wird hier allerdings auch Vereinbarungen geben. Es gibt eine Vereinbarung zur nachhaltigen Förderung von Batterierohstoffen. Und natürlich spielt die Schifffahrt hier in Hamburg auch wieder eine sehr, sehr große Rolle. Es gibt Vereinbarungen zur nachhaltigen Schifffahrt. Also wie kann Schifffahrt künftig weniger CO2 ausstoßen? Da ist natürlich auch grüner Wasserstoff wieder das Stichwort. Und Bundeskanzler Olaf Scholz hat auch noch mal gesagt, dass hier eine Plattform entstehen soll.
Und deshalb rufen wir auf dieser Konferenz die Hamburg Sustainability Platform ins Leben, eine internationale öffentlich-private Initiative, die große private Investitionen mobilisiert, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Weil, das wurde hier auch immer wieder gesagt, öffentliche Gelder reichen nicht aus, die Privatwirtschaft muss auch investieren.
Also, in Hamburg ist heute die Nachhaltigkeitskonferenz gestartet und es gibt schon erste konkrete Vereinbarungen. Dankeschön, Frauke Reinig. Und noch ein Thema, das gerade global wichtig ist, beschäftigt die Menschen in Hamburg. Und zwar geht es um das, was genau heute vor einem Jahr in Israel geschehen ist. Am 7. Oktober 2023, da haben Hamas-Terroristen vom Gazastreifen aus Israel mit Raketen beschossen und brutale Massaker an der Zivilbevölkerung verübt. Darunter auch an Frauen und Kindern. In Hamburg, wie überhaupt in vielen Städten der Welt, wird heute an die Opfer erinnert, denn es ist der schlimmste Pogrom an Juden seit dem Holocaust. Peter Helling hat mit vielen Menschen in Hamburg gesprochen, die sich zur jüdischen Gemeinde zählen. Und ich weiß, dass viele jüdische Menschen in Hamburg sich nicht mehr trauen, offen ihre jüdische Identität zu zeigen. Können Sie heute denn überhaupt sichtbar trauern?
Ich denke, dass sie heute Abend sichtbar trauern werden, nämlich in der Synagoge an der Hohen Weide. Ansonsten ist das Gefühl in der Gemeinde, was ich mitbekommen habe, angespannt, von Unsicherheit geprägt, von Sorgen um Freunde, Freundinnen, Angehörige, die manche in Israel haben. Vor allem aber so ein Gefühl von, wie geht es in der Zukunft weiter? Wie können wir in der Gesellschaft offen unser Jüdischsein zeigen? Und ganz klar, die Zahlen belegen, der Antisemitismus ist hochgeschossen. Die Zahlen haben sich sehr erhöht. Auch in Hamburg. Und dadurch ist die Unsicherheit, die Sorge sehr, sehr groß.
Wie sicher fühlen Sie sich denn überhaupt noch in der Stadt?
Ich habe mit zwei Mitgliedern der jüdischen Gemeinde gesprochen, mit Stefanie Tschupak und Daphna Horwitz. Beide sind Mitglieder der Gemeinde, beide sind auch sehr aktiv in der Gemeinde. Sie hören sehr genau, was gerade in der Gemeinde los ist. Und ich glaube, dass sich viele Sorgen machen, wie es in der Zukunft weitergeht. Sie sagen, in den Schulen sei es besonders schwierig, bei Schülern, Schülerinnen, in Sportclubs offen das Jüdischsein zu zeigen, vom Davidstern um den Hals. Stefanie Tschupak besteht darauf, sie trägt ein kleines Kettchen mit einem Davidstern um den Hals und wird das auch weiter tragen, sagt sie. Wenn sie das nicht mehr könne, dann müsste sie das Land verlassen. Jetzt kommt das andere Drama, dass für Juden, Jüdinnen, die ja Deutsche sind, Israel immer die Verbundenheit ist und der sichere Hafen im Notfall. Und dieser sichere Hafen ist seit dem 7. Oktober letzten Jahres nicht mehr da. Und Daphna Horwitz, die sagt zu ihrer Sorge um Israel etwas sehr Bewegendes.
Leben noch alle, die mir lieb und teuer sind. Es gibt Tage, wo sehr viele Soldatinnen und Soldaten fallen. In meinem Freundeskreis sind das traurigerweise viele Leute, die jetzt in der Armee sind, die seit Monaten demonstriert haben gegen die aktuelle israelische Regierung, die sich für Frieden einsetzen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass auch gesehen wird, dass Israel immer noch eine Demokratie ist und dass es viele, viele Bewegungen gibt, viele, viele Menschen, die sich selbstverständlich für eine Demokratie engagieren und die sich auch für den Frieden und für die Zwei-Staaten-Lösung einsetzen.
Also der Appell ist klar, für Differenzierung, für genaues Hinsehen und gleichzeitig für Solidarität durch die nicht-jüdische Mehrheitsgesellschaft, aber auch innerhalb der jüdischen Gemeinde. Das haben übrigens beide gesagt. Die jüdische Gemeinde in Hamburg ist sehr zusammengerückt.
Das ist echt interessant, was sie sagt, ne? Weil ich nehme das auch häufig so wahr, dass Jüdinnen und Juden verantwortlich gemacht werden für die Politik von Israels Premier Benjamin Netanyahu. Und das ist ja in diesem Fall gar nicht so, oder?
Ich glaube, dass genau das der Punkt ist, dass sie gleichzeitig aber eine ganz große Solidarität mit der israelischen Bevölkerung haben, dass sie sagen, Israel, das sei die einzige Demokratie im Nahen Osten, das sind Menschen, mit denen wir uns verbunden fühlen, aber mit der Regierung wollen wir nicht eins zu eins in einen Topf geworfen werden. Und ich glaube, genau diese Differenzierung ist notwendig und zu sagen, den Terror zu benennen, dass Hamas eine Terrorgruppe ist, dass es Terrortaten waren und dann kann man auch wirklich offen sprechen darüber, was im Gazastreifen passiert, was da auch alles nicht gut läuft. Und ich glaube, diese Differenzierung, die muss, glaube ich, immer wieder von uns allen gemacht werden, nicht nur von Juden und Jüdinnen hier in Hamburg.
Ja, danke schön für diese Eindrücke, Peter Helling.
Gerne.
Wir in Hamburg blicken ja mit unterschiedlichen Blickwinkeln auf den Krieg, der sich im Nahen Osten seit dem Angriff der Hamas-Terroristen entwickelt hat. Und es ist ja völlig klar, dass Menschen mit Verbindungen in arabische Länder oder Menschen muslimischen Glaubens in Hamburg einen völlig anderen Blick drauf haben. Gerade ist die Lage sehr angespannt und nach wie vor verworren. Und wir wollen den Jahrestag dafür nutzen, uns Klarheit zu verschaffen und auch nach möglichen Lösungen zu suchen. Dafür ist der Nahost-Experte André Bank bei uns. Er arbeitet am Hamburger GIGA-Institut, das zu politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen forscht, unter anderem im Nahen Osten. Herr Bank, wer kämpft da in der Region gerade gegen wen und was bedeutet das für Israel?
Also zunächst mal kämpft seit dem 7. Oktober letzten Jahres, wo wir ja heute den Jahrestag haben, Israel gegen die Hamas im Gazastreifen, aber das betrifft inzwischen natürlich auch die palästinensische Zivilbevölkerung dort. Dann gibt es Gewalt im Westjordanland, was ja teilweise von israelischen Siedlern besetzt ist. Und jetzt seit einigen Wochen ist der Konflikt deutlich eskaliert an Israels Nordgrenze zum Libanon, wo wir ja mit der Tötung des Hezbollah-Generalsekretärs Nasrallah eine neue Eskalationsstufe erreicht haben. Die Bombardements der Israelis haben mittlerweile nicht nur sehr viele Tote nach sich gezogen, sondern weit über 1 Million Geflüchtete auch im Libanon. Dann haben die Houthi-Rebellen aus dem Jemen, die eben mit Hamas, Hezbollah und auch dem Iran verbunden sind, Israel immer wieder auch aus der Luft mit Raketen angegriffen. Und die größte Gefahr für eine wirklich ganz große regionale Eskalation droht ja jetzt dadurch, dass Israel und der Iran sich gegenseitig angegriffen haben. Letzte Woche hat der Iran ungefähr 180 Raketen auf Israel geschossen. Die konnten von dem Raketenabwehrsystem sozusagen abgewehrt werden und haben keinen größeren Schaden nach sich gezogen in Israel, aber die israelische Regierung unter Netanyahu hat jetzt ja Vergeltungsschläge wiederum auf diese letzte Attacke angekündigt.
Und wenn diese Vergeltungsschläge kommen und wenn der Krieg dann eskaliert, welche Folgen hätte das global gesehen?
Also wir haben ja jetzt schon, muss man sagen, eine Art von regionalen Krieg, der, wie ich gerade gesagt habe, in verschiedenen Arenen, in verschiedenen Teilen des Nahen Ostens ausgetragen wird. Sollte es zu dieser größeren, dauerhafteren Eskalation zwischen Israel und Iran kommen direkt, dann wäre unmittelbar auch die USA auf Seiten Israels, teilweise die Europäer, indirekt zumindest auch Deutschland auf der einen Seite und auf der Seite des Iran, Russland und indirekt möglicherweise auch China mit impliziert. Ich will hier nicht von einem Weltkrieg sprechen, aber von dieser viel stärkeren Involvierung auch Mächte von außerhalb der Region.
Die Terrororganisation Hamas hat vor einem Jahr vom Gazastreifen aus Gräueltaten an der Zivilbevölkerung verübt und Israel mit Raketen beschossen. Und von den Geiseln, die sie damals genommen haben, fehlen noch heute trotz intensiver Verhandlungen 100 Menschen, darunter auch Kinder und Babys. Auf der anderen Seite, Sie haben es ja eben auch angesprochen, ist heute die Lage in Gaza katastrophal. 90% der Bevölkerung sind auf der Flucht. Der Gazastreifen liegt größtenteils in Trümmern. Ihr Institut berät ja unter anderem das Auswärtige Amt, das dann wiederum vermitteln oder helfen kann. Was raten Sie da gerade ganz konkret?
Also die allerwichtigste Forderung muss sein, dass es einen Waffenstillstand im Gazastreifen gibt. Das sollte die Bundesregierung noch viel, viel deutlicher gegenüber vor allem der israelischen Regierung, mit der sie ja eng verbündet ist, aussprechen. Das ist stärker geworden in den letzten Wochen, aber ich würde sogar noch weitergehen. Und möglicherweise auch die Drohkulisse und Druck auf Netanyahu und seine Regierung erhöhen, indem man sagt, dass auch deutsche Waffenlieferungen erst dann wieder an Israel erfolgen, wenn Israel hier entscheidende Schritte macht. Was wir wissen von den Verhandlungen ist, dass die Israelis im letzten Schritt des Öfteren Rückzieher gemacht haben, weil es auch ein Widerspruch ist zu dem Krieg, den sie in der Region jetzt führen, um ihre entscheidenden Gegner zu schwächen, dem zuwiderläuft. Also insofern, hier ist ein wichtiger Punkt. Der zweite, kürzer gesagt, die Bundesregierung sollte innerhalb der europäischen Gemeinschaft auch eher zu einer europäischen Position hinkommen und nicht sozusagen, also versuchen, die anderen europäischen Regierungen eher zusammenzubringen in dieser Frage.
Sie leben und arbeiten in Hamburg. Erkennen Sie eine Spaltung der Stadtgesellschaft durch den Nahostkonflikt?
Ich finde schon, dass sich seit dem 7. Oktober es eine bisschen stärkere Polarisierung innerhalb Hamburgs gegeben hat. Wir haben natürlich die großen Sorgen der Jüdinnen und Juden in Hamburg, mehr unter Druck zu geraten. Wir haben auch durch Umfragen einen gesteigerten Antisemitismus in Deutschland, der sehr, sehr bedenklich ist. Das haben wir auch in Hamburg. Und der kommt teilweise auch aus muslimischen Gemeinschaften. Der kommt aber natürlich vor allem auch von Rechtsextremen und dem Aufsteigen von Rechtspopulisten in Deutschland. Auf der anderen Seite, und weniger darüber wird berichtet, haben wir einen gestiegenen antimuslimischen Rassismus in Deutschland mit Einstellungen, die ähnlich hoch sind oder sogar noch höher als der Antisemitismus. Und das ist eine Aufgabe, die ja die Hamburger Regierung, die Hamburger Stadtgesellschaft auch hat, Brücken hier wieder zu bauen. Und immerhin sind jetzt wieder Demonstrationen, pro-palästinensische Demonstrationen erlaubt. Das war ja am Anfang auch nicht der Fall. Wir müssen aber dahin kommen, dass die Menschen wieder mehr miteinander sprechen und mehr wieder ins Gespräch kommen. Das ist eine Aufgabe nicht für ein paar Tage, das ist eine Aufgabe für Monate und Jahre. Und daran gilt es zu arbeiten.
Vielen Dank, André Bank. Und das war's von diesem besonderen Tag. Noch mehr Nachrichten aus Hamburg und Videos, die findet ihr in der NDR Hamburg App. Ich wünsche euch jetzt einen entspannten Abend. Bis morgen. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.